Mein Gast ist heute Singer-Songwriterin Anissa Russo. Mit ihr habe ich über ihren Job in der ESC-Jury, Beten und Studio-Sessions gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden, schön, dass ihr mit dabei seid beim Interview mit Anissa Russo. Und tatsächlich war Anissa 2022 schon mal hier zu Gast. Und seitdem ist bei ihr wirklich jede Menge passiert, weswegen ich mich sehr gefreut habe, dass wir jetzt nochmal sprechen konnten. Hallo Anissa, schön, dass du da bist. Es gibt wirklich jede Menge, worüber wir sprechen müssen. Wir haben uns das letzte Mal hier 2022 in Reingeschaut gesprochen, ist schon lange her. Und seitdem ist bei dir wirklich eine ganze Menge passiert. Und ein Jahr nach unserem Interview warst du nämlich auf der ganz, ganz großen Bühne, und zwar bei der vom ESC-Vorentscheid mit einem wirklich tollen Song. Ich war damals,
Dankeschön.
Bei der zweiten Probe, beim zweiten Probetag war das. Damals war Trong und Patty Gurdy hier in der Sendung und konnte das so ein bisschen sehen und dachte mir, boah, krasse Performance. Also wie sich, sagen wir ganz kurz, realisiert man das jetzt 2 Jahre später, was man da gemacht hat? Oder ist das immer noch so ein bisschen, ist das immer noch besonders, wenn man daran denkt?
Es ist absolut besonders. Es war wirklich, wirklich wie so ein Traum. Also irgendwie alles, was ich mir so vorgestellt habe, ich habe mir ja ganz lange ausgemalt, wenn ich beim ESC mitmache, wie soll das dann sein? Wie soll die Bühne aussehen? Und irgendwie alles wurde da wahr. Und das war so schön. Also es hat lange gebraucht, bis ich realisieren konnte, dass der Auftritt jetzt vorbei ist und wir das geschafft haben und auf die Beine gestellt haben, alle zusammen. Super tolles Team drumherum gewesen. Und heute immer noch, wenn ich darüber nachdenke, an diese Zeit. Es war ja wirklich eine Woche, die wir da ungefähr in den Studios waren in Köln. Das war so toll. Also ist eine wunderschöne Erinnerung, für die ich so dankbar bin. Es war ganz schön.
Absolut. Was ich eigentlich am meisten so an diesem Wettbewerb mag, ist, dass ich auch diese ESC-Bubble, weil irgendwie sehr, sehr positiv ist. Erzähl mal, wie kriegst du die noch mit?
Also ich muss sagen, mit der ESC-Bubble, das war so das erste Mal, dass ich mich zu so einer, wirklich in so einer Community zugehörig gefühlt habe. Und das ist so schön, dass man so weiß, hier, wir haben alle so Insider-Witze schon und haben alle so ähnliche Interessen. Und das ist so toll. Und mich hat das so überrascht, damals im Vorentscheid, dass es schon so international war. Also, dass man Anfragen bekommen hat für Gespräche von Leuten aus England, aus, aus Spanien, aus Italien und dann mit den Leuten gesprochen hat, dass die schon Interesse daran hatten, was im deutschen Vorentscheid so abgeht. Und dass immer noch so viele aus der ESC-Bubble da sind und jedes Jahr immer wieder fragen, hey Anissa, bewirbst du dich wieder oder machst du noch mal mit? Oder dass sie immer noch den Song hören. Also es ist richtig toll, muss ich wirklich sagen.
Ja, absolut. Ich finde, das ist auch so ein bisschen vom Vorentscheid und auch vom ESC selber so wirklich diese Magie, dass man ja von heute auf morgen so ein immenses Spotlight bekommt, weil diese Veranstaltung so riesig ist. Und ich merke das auch selber, dass ich so bei manchen Künstlern so hängen bleibe, irgendwie, die ich gesehen hatte und die noch so irgendwie Jahre später verfolge. Das ist schon irgendwie eine tolle Sache. Und du bist dem ESC ja ziemlich treu geblieben, weil du hattest, ich glaube, es war im selben Jahr, wirklich, ich würde sagen, den besten Job Deutschlands. Du warst nämlich Teil der ESC-Jury. ich weiß nicht, was du dazu sagen darfst, wahrscheinlich nicht alles. Mhm. Aber erzähl mal ganz kurz, in welchem Setting sieht man dann den ESC? Beziehungsweise ihr seht ja, glaube ich, die Proben, ne? Oder nicht die Show an dem Abend selber.
Wir sehen das, das hatte ich nämlich bei unserem Vorentscheid mitbekommen, am Abend vorher, so die letzte Probe, das wird dann schon mit aufgezeichnet für die Jury. Mhm. Und so war das dann beim großen ESC eben auch, dass wir dann eben diese Performances bekommen haben von dieser einen letzten Probe. Und das war so cool. Also wir waren beim Sender in Hamburg zusammen in einem Raum mit einem Notar. Das fand ich ganz, ich habe mich so unter Druck gefühlt. Ich war so, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, nicht falsch gucken. Also das war wirklich crazy, aber irgendwie cool war es. Es war so offiziell. Wir hatten leckere Snacks, haben alle so ein bisschen gesnackt und ein bisschen geguckt. Und es war richtig schöner Abend. Und dann hat man natürlich diese Scoreboards. Und das fand ich total cool, dann irgendwie so halt richtig diesen Blick zu lernen, den man dann als Jurymitglied hat. Und dann war ich so, okay. Also da bekommt man schon ein bisschen sowas mit, was man dann vielleicht irgendwann selber dann auch nochmal so, wo man nochmal mehr drauf achten kann. Das fand ich ganz interessant. Und dadurch, dass sich das so offiziell angefühlt hat, war das total cool, mal so einen Einblick zu bekommen von der anderen Seite quasi.
Ja, glaube ich. Und wie ist dann das Feeling, wenn man dann am Abend selber den ESC schaut und die Punktevergabe sieht und man weiß ja förmlich schon so einen kleinen Teil, also die Punkte, die dann die deutsche Jury vergeben hat, achtet man dann so ein bisschen drauf, okay, wir haben jetzt die anderen Länder abgestimmt, waren die ähnlich wie wir drauf? Wie ist da dann das Feeling, wenn man das sieht?
Total aufregend, weil ich wusste jetzt nicht, oder untereinander wussten wir nicht, wie die anderen bewertet haben, sondern, und deswegen, es war alles total geheim, was auch gut ist. Aber deswegen konnte man gar nicht irgendwie jetzt so sagen, ja, wir wissen ja schon von der Jury, sind die und die jetzt irgendwie ganz gut. Das heißt, die stehen da schon, also gar nicht, überhaupt nicht.
Also deswegen kanntest wirklich einen deinen Part aufregend am Ende des Tages.
Ja, genau.
Okay.
Ja, deswegen auch, wenn dann Leute sagen, oh, ja, die Jury hat so doof abgestimmt und so. Und dann war ich so, ja, aber es liegt nicht an den Einzelnen. Das ist dann immer so dieses, das große Ganze so. Deswegen total spannend, das auch mal zu sehen und auch zu sehen, dass da wirklich richtig drauf geachtet wird, dass man sich da jetzt nicht untereinander irgendwie abstimmt oder so. Dafür auch der Notar oder die Notarin im Raum. Also das läuft schon alles, zumindest in Deutschland, sehr streng. Aber irgendwie auch sehr schön. Aber wie gesagt, wir hochoffizielle Sache mit ein paar leckeren Süßigkeiten und einem schönen ESC-Abend. Also besser geht's gar nicht.
Perfekt. Letzte Frage zu dem Thema. Wen fandest du dieses Jahr stark? Beim ESC hattest du so einen Favoriten?
Dieses Jahr, also was mir halt so doll im Kopf geblieben ist, ist Espresso Macchiato.
Ah.
das ist, also ich finde tatsächlich so diese funny und manchmal ein bisschen provokanten Beiträge, die bleiben irgendwie bei mir persönlich dennoch irgendwie länger einfach im Kopf. Und genau, also wenn ich an ESC dieses Jahr denke, dann denke ich daran. Aber ich fand es dieses Jahr auch so cool, so viele Menschen dann schon zu kennen, die da irgendwie mitgemacht haben. Oder so viele Bekannte dann zu sehen, die dann irgendwie damit vor Ort waren. Zum Beispiel eine Thea oder eine Felicia Lou oder einen Tom Oehler, mit denen ich jetzt echt gut befreundet bin und mit denen auch irgendwie regelmäßig arbeite. Die dann im Fernsehen zu sehen, die dann gerade für ihre Teams mitfiebern und dann auch noch gewinnen. Und dann hat man schon mal so einen ganz anderen Zugang zum ESC nochmal. Und das fühlt sich alles irgendwie nochmal so familiärer an.
Ja, voll. Wir reden gleich noch über Felicia Lou. Da hast du ja auch noch was geplant dieses Jahr. Aber noch ganz kurz, das Thema ESC, ist das für dich abgeschlossen? Oder willst du komplett ausschließen, jemals nochmal es zu versuchen?
Nee, komplett ausschließen nicht. Also ich will mir da schon offen halten, das ist immer noch so ein ganz großer Traum. Nur muss es richtig passen. Und ich weiß auch nicht, für welches Land, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es zwingend Deutschland sein muss bei mir. Es kommt halt total darauf an, ob ich das Gefühl habe, wie ich das bei Once Upon a Dream hatte. Ich stehe hundertprozentig hinter dem Song, den ich geschrieben habe. Und ich weiß ganz genau, wie das Staging sein soll. Und weil, was ich jetzt von vielen irgendwie mitbekommen habe, die beim ESC waren, ist, dass es so wichtig ist, dass man selber hundertprozentig daran glaubt. Weil auch viel dann Zweifel kommt von außen. Das kennt man ja auch, dass dann die ESC-Bubble zum einen richtig toll sein kann, aber es kann auch passieren, dass man viel Hate abbekommt. Und man weiß es natürlich nicht, ne, ob den Leuten das dann gefällt oder nicht. Dass man halt selber weiß, okay, ich fühle mich so sicher dabei und ich glaube so stark daran, dass ich alles durchstehen kann und mich so sehr auf diesen Auftritt freue und auf diese ganze Phase. Und dieses Gefühl brauche ich, um zu sagen, so, jetzt probiere ich es nochmal und jetzt wird es klappen. Und wenn das kommt, dann bin ich da.
Perfekt, ja, dann wissen wir Bescheid. Ja, stimmt, man braucht mehr als nur einen guten oder einen sehr guten Song. Man muss ja auch den schon so ein bisschen ESC-mäßig denken und sich auch auf diese ganze Veranstaltung freuen irgendwie. Und ich glaube, das spürt man schon irgendwie. Und du hast dann noch so eine Connection zum ESC, weil du gehst mit Felicia Lou auf Tour. Sie, glaube ich, ein Jahr vor dir beim ESC. Auch tolle Künstlerin, war auch damals hier in der Sendung. Sag mal, wie ist das zustande gekommen, diese Connection?
Wie ist das zustande gekommen? Tatsächlich durch, also zum einen kannte ich Felicia natürlich auch schon durch den Vorentscheid und habe sie da dann das erste Mal gesehen und wurde auf sie aufmerksam. Und dann gab es Anfang des Jahres noch eine ganz andere Sache, die gar nichts mit dem ESC zu tun hat. Und zwar gab es auch diesen TikTok-Bann in Amerika. Und zu dieser Zeit, das war in den ersten Januarwochen, kam eine andere Social-Media-App, wurde sehr bekannt. Eine andere chinesische App, die heißt Red Note. Und genau, dachte ich mir, lade ich mir mal runter, gucke ich mal, einfach mal den Namen saven. Man weiß ja nicht, ob die vielleicht nochmal relevant wird. Und habe ich mir einen Account gemacht, meine Musik hochgeladen und irgendwie ging das viral. Und ich war so, nee, das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt hier irgendwie ein Bug, irgendein Systemfehler, weil die Zahlen gingen die ganze Zeit hoch. Und ich war so, was ist denn hier los? Und es kam ganz viele irgendwie neue Nachrichten vom Publikum aus China und so. Und da habe ich gesehen, dass die Felicia das nämlich auch gemacht hat und eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Und dann habe ich sie angeschrieben und war so, hey, ich habe gerade gesehen, du hast ja auch Red Note gemacht und das geht ja total ab. Sag mal, wie ist denn das für dich? Und was, also stimmt das oder ist das jetzt ein Fehler und so? Und genau so kamen wir ins Gespräch. Und dann habe ich nämlich gesehen, dass sie auf Tour geht. Und ja, so ist es dann entstanden, dass ich bei ihr Support spiele. Ab nächste Woche.
Crazy. Ja, manchmal sind es so weirde Connections. Hast du ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst?
Beten, tatsächlich. Also immer, okay, bevor ich auf die Bühne gehe, ist es quasi wie so eine Meditation. Also ich würde das jetzt gar nicht wirklich unterscheiden. Ich gehe in mich, so 5 Minuten oder 10 Minuten vorm Konzert oder vorm Auftritt sage ich dann immer meinen Leuten, oh, ich brauche mal kurz ein Minütchen. Und ziehe mich dann zurück und gehe so ein bisschen in mich, atme und mache dann ein kleines Gebet, bedanke mich und dass ich heute auf der Bühne stehen darf und freue mich ganz doll und dann geht's los. Also es hilft so zum Erden.
Nochmal zu sich finden irgendwie in diesem Trubel. Ein Song, den du wahrscheinlich auch spielen wirst, über den würde ich gerne mal mit dir reden, und zwar 21st Century Girl. Ich fand den irgendwie sehr, sehr relatable. Welches Lebensgefühl wolltest du damit einfangen?
So eine Lostness, ich glaube, das Wort gibt es nicht mehr, aber so dieses Gefühl in den 20ern, die einen haben gefühlt irgendwie schon eine Family und einen Hund und was weiß ich, die anderen heiraten, die anderen fangen gerade eine Ausbildung an und oder sind im Studium, die anderen fangen gerade den ersten richtigen Job an und man weiß irgendwie nicht so, wo steht man selbst da? Ist man irgendwie zu langsam, zu schnell, zu irgendwas? Sollte man schon längst woanders sein? So eine Verwirrung, was das eigentlich jetzt gerade für ein Lebensabschnitt ist. Und ob es irgendwas Richtiges oder was Falsches gibt. Und diese Verwirrung und dadurch irgendwie Überforderung, das wollte ich mit 21st Century Girl so einfangen.
Ist ein spannendes Thema. Ich habe da letztens auch mit Freunden drüber geredet. Ich meine, auch 24, so ein komische Zeit irgendwie, weil das auch so eine Diskrepanz ist, wie du sagst, viele meiner Freunde haben eine Ausbildung damals gemacht, so, die stehen so richtig im Leben, weißt du, wie ich meine? Und dann irgendwie so studiert, das ist, zieht sich das nochmal so ein bisschen mehr. Das ist schon irgendwie so seltsame Zeit. Inwiefern ist da Musik auch für dich so ein Umgang mit so ja, Lebensabschnitten oder beziehungsweise so Situationen, in denen man sich befindet?
Das ist so voll das Verarbeitungstool, würde ich mal sagen. Bei egal welchen Gefühlen, gerade bei schwierigen Zeiten, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding. Ich höre das häufig von Musikern, dass es irgendwie einfacher ist, so über Struggles und Ängste und Sorgen zu schreiben, wenn es einem schlecht geht, als in den Happy-Zeiten dann einen Happy-Song zu schreiben. Aber es hilft irgendwie. Es ist wie so ein Reinigungssystem. Also wenn ich mich sehr schlecht fühle und da ein Lied schreibe, dann ist das wie so ein inneres Gefühl, was dann hochkommt, wo man merkt, boah, ja, das tut gerade richtig gut. Und finde es auch gleichzeitig schön, weil ich will mit meiner Musik eben einen Struggle zeigen, aber das auf eine positive Art und Weise, um eben zu zeigen, Leute, wir sind alle stark genug und wenn wir nur weiter dran glauben an unsere Träume und die Sachen, die wir erreichen wollen, dann schaffen wir das. Und all die Struggles und Sachen, die dann irgendwie dazwischen kommen im Leben, die gehören dazu, aber das ist auch in Ordnung. Und ja, das möchte ich so mit meiner Musik aussagen. Deswegen finde ich das ganz schön, dass ich selber durchs Schreiben diesen Verarbeitungsprozess machen kann und dann durchs Performen hoffentlich dann andere Menschen da noch mit reinnehmen kann und denen helfen kann.
Ja, absolut. Hast du so einen Ort, wo du kreativ wirst, wo du sagst, boah, hier kann ich mich besonders entfalten?
Gar nicht spezifisch. Also häufig ploppen einfach so Ideen ganz random auf. Und dafür ist ja auf dem Handy einfach so diese Notizen-App und die Sprachmemo-App, das ist so super. Dann kann man immer mal so zwischendurch, ich habe so eine Lyrics-Notiz und da schreibe ich dann immer so kleine Fitzelchen an Ideen rein. Und wenn ich dann in einer Session bin mit anderen zusammen im Studio, dann hole ich die gerne mal raus und erzähl mal immer so ein bisschen, was ich da aufgeschrieben habe. Und dann ist es häufig, wenn man dann mit anderen noch im Studio ist, so, ah, ja, das ist doch super, ja, lass doch das nehmen. Und dann geht man da tiefer rein. Manchmal ist es einfach am Klavier zu Hause alleine, wo man einfach anfängt. Also dort, wo man sich jetzt gerade einfach wohlfühlt, aber es könnte theoretisch überall sein.
Das heißt, es ist dann so ein bisschen Puzzeln aus den Notizen, wenn man so, weiß ich nicht, über die Woche gesammelt hat. Kann ich mir das so vielleicht ein bisschen vorstellen?
Boah, ich finde, Songwriting ist sowieso total, total das Puzzle und kann so voll das Spiel werden. Also ja, eigentlich voll. Es ist immer unterschiedlich, wie ein Song zustande kommt, aber doch relativ häufig so, wenn ich im Studio bin mit einem Produzenten, einer Produzentin und anderen Writern und sage so, Leute, hier, das ist die Idee und dieser Text und so. Und wenn man dann sagt, okay, wie gehen wir dann weiter? Und dann macht man so Stück für Stück, bis dann irgendwann die Story zu Ende ist oder quasi, ja, fertig, wie so ein Puzzle. Manchmal fehlt dann irgendwie noch ein kleines Puzzlestück im Pre-Chorus oder dann sagt man sich, ah ja, hier im Chorus diese eine Zeile, die passt noch nicht ganz zum Rest, lass sie nochmal austauschen. Ja, und das macht total Spaß. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie zusammen da sitzt und überlegt, ah, was könnte man da sagen? Und ah ja, vielleicht müssen wir das noch mit anderen Worten sagen und so. Also es ist schon ziemlich cool.
Ja, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt irgendwie ein spannender Prozess, so den man so auf den ersten Blick gar nicht so mitbekommt irgendwie. Ich hatte damals auch, weil wir gerade über Felicia Lu gesprochen hatten, die ja wirklich das so hauptberuflich ist, hier als Songwriterin. Und auch was sie so erzählt, wie auch dieser Prozess, dieses, du hast auch gerade beschrieben, so dieses Austausch, das irgendwie stattfindet, seine eigenen Gedanken noch mit den anderen Leuten teilen, das ist ja auch irgendwie was, auf eine Art und Weise auch was sehr Intimes. Also weißt du, was ich meine?
Total.
Du musst ja auch mit den Leuten, mit denen du im Studio unterwegs bist, auch irgendwie gut kennen, dass man sich so offen austauschen kann, oder?
Voll, aber das ist, also man ist häufig mit ganz fremden Leuten im Studio. Auch eben als Songwriterin, ich schreibe auch für andere und das ist häufig so, dass dann irgendwie der Verlag oder das Management oder irgendwie kommt es zustande, dass man sagt, okay, Mittwoch bist du mit denen und denen im Studio, kennst du gar nicht, kommst mit ganz fremden Leuten da rein und dann wird ausgepackt, dann wird erstmal ausgepackt, dann erzählst du erstmal wildfremden Menschen von deinem Privatleben. Ich sag immer, Songwriting-Sessions sind wie Therapie-Sessions, nur jedes Mal mit fremden Menschen. Aber deswegen ist es ganz fein. Also mittlerweile mag ich es sehr gerne. Wenn ich für andere Projekte schreibe, dann kann ich gerne immer mit anderen Leuten. Das ist gar kein Problem. Da muss ich auch nicht meine persönlichsten Geschichten auspacken. Aber für mein eigenes Projekt finde ich das ganz, ganz toll, wenn man so seine paar Leute hat, mit denen man sich auch persönlich sehr gut versteht und erstmal, wenn man reinkommt, ein bisschen quatschen kann, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen Kuchen essen und über alles reden und dann fühlt man sich einfach wohler und die Texte und die Songs, die bedeuten dann auch wirklich super, super viel. Das ist wirklich so der schönste, der Best Case, sage ich mal, aber man muss als Songwriter auch lernen, so ein bisschen sich anzupassen an den Raum und zu gucken, ah, wie ist der Vibe heute, wie sind die Leute drauf, was sind deren besondere Stärken und wie kann man sich selber da jetzt reinbringen. Also total so Gruppenarbeit, was richtig interessant ist, weil ich in der Schule voll schlecht in Gruppenarbeit war. Ich konnte es nicht. Ah, wenn es die Möglichkeit gab, allein zu arbeiten, war ich immer so, oh, kann ich das alleine machen? Und jetzt im Studio ist es wirklich so, nein, du musst ein Teamplayer
sein. Da geht's besser. Okay, perfekt. Anissa, das Interview neigt sich langsam dem Ende zu und es gibt immer so Fragen, die fallen hinten über und deswegen würde ich dich bitten, jetzt schnell und spontan auf die überfälligen Fragen zu antworten. Bist du ready?
Okay. Ja.
Welches Serienintro überspringst du niemals?
Hannah Montana.
Welche Sache ist underrated?
Brot mit Nutella.
Welche Sache ist overrated?
Matcha Latte.
Welche Stadt würdest du gerne mal besuchen?
LA.
Was ist das beste Gemüse?
Gurke. Frische Gurke.
Wie lang darf eine WhatsApp-Sprachnachricht maximal sein?
Ach ja, ich finde so auf mal zwei abgespielt bis 5 Minuten passt schon.
Boah, okay, das ist schon eine Ansage, würde ich sagen. Wer war der erste Promi, den du jemals getroffen hast?
Boah, das weiß ich gar nicht. Boah, schnell drauf antworten. Ich weiß es nicht. Daniele Negroni, glaube ich.
Das ist wild. Was ist das coolste Möbelstück in deinem Haus?
Das coolste Möbelstück. Ach, ist das ein. Nee, das ist ein. Oh, das ist kein Möbelstück. Ich habe so einen Hocker von IKEA. Den hatte ich eigentlich geholt, weil ich ganz klein bin, damit ich an die höheren Schränke in unserer Wohnung komme. Aber der wurde nie dafür verwendet. Der ist eher eine Kerzen- und Pflanzenablage geworden. Aber dafür funktionierte sehr gut.
Perfekt. Welches Instrument würdest du gerne spielen können?
Ich würde gerne richtig krass E-Gitarre spielen können. Also ich spiele Gitarre, aber ich würde es gern so richtig krass spielen können.
Na, okay. Und letzte Frage: Welcher deiner Songs war am schnellsten fertig?
Ich glaube Progress, das ist der erste Song, den ich jemals rausgebracht habe. Und den habe ich in meinem Kinderzimmer geschrieben. Und nachdem ich damals den Echo geguckt habe im Fernsehen, da gab es ihn noch.
Ach, krass.
Und da war ich so inspiriert davon und da habe ich den so schnell runtergeschrieben und dann war das auch der Song, mit dem ich dann meinen ersten Plattenvertrag bekommen habe und den ich als erstes rausgebracht habe. Und ja, der war ziemlich schnell fertig.
Wild, wild. Allerletzte Frage, du bist gerade unterwegs, du hast gerade nochmal den Sommer musikalisch zurückgebracht mit Dolce Amore, übrigens richtiger, also wirklicher Ohrwurm, habe mich da ein paar Mal erwischt, dass ich den so auf Repeat gehört habe. Und bist jetzt mit Felicia auf Tour. Gibt es so eine Sache, wo du dich rausziehen kannst, wo du sagst, so, boah, hier kann ich mal komplett von allem abschalten?
Ich bin sehr gerne am Wasser. Das hilft mir total. Ob es jetzt das Meer ist oder ein See oder ein Fluss oder ein Kanal. Hauptsache irgendwie am Wasser. Und da telefoniere ich gern zum Beispiel mit meiner Mama. Und da kann ich abschalten und da fühle ich mich wohl. Und dann höre ich danach auch schön Musik und so. Aber das ist genau ein bisschen in der Natur sein, an einem kleinen Gewässerchen. Das tut mir gut. Das ist schön.
Perfekt, das nehme ich als Abschlussworte. Anissa, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach's
Danke
gut.
dir, mir auch.
Ciao.
Dankeschön. Ciao.
Das war auch schon das Interview. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Anissa fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, dann hört gerne mal in Anissas Musik rein. Kann ich euch wirklich nur sehr empfehlen. Wenn ihr nie wieder eine Folge reingeschaut verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast hier und folgt ihm auch auf Instagram. Dort heißt der reingeschaut-podcast. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.